Zeitalter von maschineller Intelligenz ist jetzt gar nicht so entscheidend, hier ein Tech-Nerd für dieses oder jenes zu sein, sondern die Fähigkeit zu kritischen und empathischen Denken. Das ist das, was uns Menschen ausmacht. Da haben wir uns angeschaut, was entsteht an der Schnittstelle zwischen Kunst und Technologie. Und da war eine ganze Reihe von Künstlerinnen und Künstlern, die neue Begriffe gefunden haben für bestimmte Trends. Das könnten dann auch so Dinge sein wie Phantom Bass. Also wenn manche Menschen das Gefühl haben, in ihrer Hose vibriert es, weil sie denken, dass das Handy das ist.
Willkommen zu unserer ersten Folge Access All Areas. Nina und ich freuen uns unheimlich darauf, zwei Sachen heute für euch tun zu dürfen. Erstens werden wir über unser heutiges Business-Thema KI sprechen und euch sagen, wie wir bei Google intern damit umgehen. Und dann haben wir eine ganz großartige erste Gästin, Claudia Nebert aus dem Vorstand der Deutschen Telekom, die mindestens genauso wie wir für das Thema KI brennt. Kurz und knackig und ganz bestimmt und auch mit dem ein oder anderen Lacher werden wir euch in der Taktung von 2 Wochen in 30 Minuten Gedanken, Impulse und noch vieles mehr liefern, die ihr für euren Werdegang, ganz egal wie der aussieht, gut nutzen könnt. Und wir versprechen euch, dass diese Impulse wirklich in den unterschiedlichsten Business-Umfeldern für euch gebraucht werden können. Und wer sind wir? Nina und Livia. Fangen wir mit Nina, meiner Partnerin in Crime, an. Von Henkel über L'Oreal zu Colgate und letztendlich nun zu Google. Nina verfügt nicht nur über ein ausgezeichnetes Netzwerk, sondern sie weiß auch ganz genau, wie man Teams effektiv und empathisch führen kann.
Von der Botschafterkarriere in letzter Minute abgesprungen, tauchte Livia dynamisch in die Verlagswelt ein und machte 2014 bereits den Sprung zu Google. Da fällt mir gerade auf, Livia, du hast ja 10-jähriges Googleversary dieses Jahr. Herzlichen Glückwunsch!
Juhu!
Und heute verantwortet Livia hier ein Retail-Team mit Power Always On. Full Power und Full Speed verwendet uns beide und so haben wir uns bei Google gefunden. Und was wir mit diesem Podcast vorhaben, Access All Areas, stellen wir euch jetzt einmal vor. Wir sprechen mit Deutschlands einflussreichsten Businessfrauen, weil wir sowohl ihre Wege als auch ihren Beitrag zur deutschen Wirtschaft unfassbar beeindruckend finden und möchten damit aufzeigen, welche vielfältigen Möglichkeiten es gibt, sein Potenzial zu erkunden, Verantwortung zu übernehmen und eine nachhallende Karriere zu machen. Und wir haben eine ganz großartige Gesprächspartnerin dafür heute gewinnen können. Claudia Nehmert aus dem Vorstand der Deutschen Telekom, dort verantwortlich für das Ressort Technologie und Innovation. Mit Claudia werden wir über das Thema sprechen, das uns allen unter den Nägeln brennt. Künstliche Intelligenz und deren Einfluss auf unser Leben in verschiedensten Bereichen. Bevor wir aber zu unserer Gesprächspartnerin kommen, einmal Access All Areas in unsere Google-Welt. Livia, jetzt haben wir ja das Glück, beim Unternehmen zu arbeiten, das künstliche Intelligenz wirklich in der DNA hat. Seit 2017 spricht unser CEO Sundar Pichai bereits davon, dass wir eine AI-First-Organisation sind. Was heißt das denn für dich?
Das ist eine gute Frage. Das heißt für mich ehrlich gesagt sehr viel. Und ich kann nicht auf alles eingehen, aber um ein bisschen Licht ins Dunkeln zu bekommen, gehen wir mal auf 2 Bereiche ein. Erstens die Weiterentwicklung unserer Google-Produkte dank KI, mit denen wir letztendlich tagtäglich umgehen. Zweitens die Google-Tools, die wir wirklich im Arbeitsalltag verwenden. Und ich glaube, jeder von euch verwendet das eine oder andere Produkt im Alltag oder im Arbeitsalltag. Die Weiterentwicklung unserer Produkte ist dabei ein Kernelement. Wir haben ein durchaus breites Produktportfolio bei Google. Produkte, die alle Zuhörerinnen sicher und Zuhörer sicher bereits täglich benutzen. Unsere Produkte kennt ihr nun alle: Google Maps, YouTube, Gmail und viele mehr. Aber was mich am meisten daran begeistert, ist, dass diese Produkte für Unternehmen verbessert werden, aber auch für die persönliche Nutzung, dank stetig kommender neuer Entwicklungen. Bei Maps beispielsweise gibt es in der Stadt Venedig bereits den Immersive View, eine völlig neue Möglichkeit des einfachen Zurechtfindens in einer Umgebung, die für euch durchaus mal kompliziert werden kann. Durch den simulierten Live-View mit KI-generierten Bildern wird es euch durchaus einfacher gemacht, euch in der Stadt zurechtzufinden. Und auch die Möglichkeit des Benzinsparens durch die beste für euch und effizienteste Route, die durch KI gefunden wird, kommt ihr schneller und durchaus effizienter von A nach B. Das finde ich ehrlich gesagt richtig cool.
Der zweite Bereich, über den wir mit euch reden wollen, sind Tools für den Arbeitsalltag. Und auch wenn ich Maps, wie von Livia gerade erwähnt, durchaus im Arbeitsalltag nutzen kann, wie gerade in der Schweiz, wo ich mich von Meeting zu Meeting navigiere, sind meine Top 3 Tools hier zum einen Gemini, dann Duet AI und Imagen. Ein Gemini-Usage-Beispiel geben wir gleich. Wir haben nämlich ein wunderbares Intro-Gedicht für unsere Gesprächspartnerin. Und das zweite Tool, das ich nutze, ist Duet AI, unsere eigene Conversational AI, also eine Art erweiterte, superschlaue interne Suchmaschine, die ich beispielsweise nutze, um Kundeninformationen wie Geschäftsberichte oder Gespräche zusammenzufassen. Und ganz wichtig an dieser Stelle für vertrauliche Infos, bitte wirklich nur in eurer eigenen Cloud nutzen und nicht auf Gemini oder ChatGPT, die ja öffentlich zugänglich sind. Und dann kommen wir zu meinem dritten Lieblingstool, das ist Imagen. Wie cool ist das bitte, dass direkt in einem Slide-Deck eigens gepromptete Bilder, die genau das zeigen, was ich zeigen will, innerhalb weniger Sekunden generiert werden können. Ich habe neulich eine Präsi gehalten mit 100% AI-generierten Bildern und zum einen waren die passender als die, die ich sonst über die Google-Suche ergattert hätte und zum anderen habe ich locker 30 Minuten weniger auf das Bilder-Feintuning angewendet.
So viel zum Einblick in unsere Welt. Jetzt wollen wir doch mal hören, was unsere heutige Gästin Claudia Nehmert alles nutzt und wie sie KI treibt bei der Deutschen Telekom. Und hier, wie versprochen, das Intro von unserem geliebten KI-Freund Claudia Nehmert in der Technikwelt zu Haus, führt bei der Deutschen Telekom, bringt Neues raus. Mit Visionen klar und Technik soweit, sie gestaltet die digitale Zeit. In der Welt der Netze, stark und klug, gibt sie der Technologie einen Zug. Mit Ideen, die weit in die Zukunft reichen, lässt sie bei der Telekom keinen anderen gleichen. Sie webt den digitalen Traum so fein in jeden Kabel, in jede Leitung rein. Claudia Nehmert, ein Name, ein Licht, im Technologiehimmel das Gesicht.
Herr Claudia, mit dem Gedicht brauchst du eigentlich gar keinen Lebenslauf mehr. Das könnte man ja 1:1 genauso als CV quasi übernehmen. Wir fangen vielleicht mal mit unserer Standardfrage zum Einstieg ein, die wir wirklich jeder Gästin immer fragen. Und zwar, dein CV ist ja wirklich super beeindruckend. Was uns aber interessiert, ist, was nicht in deinem Lebenslauf steht.
Vielleicht für mich die Motivation, vor vielen Jahren einmal Physik zu studieren. Mein Papa, der auch Physiker war, der sagte immer zu mir, wenn man 1 Trillion Mal vor die Wand läuft, kommt man eventuell auch einmal durch, vorausgesetzt man ist ein quantenphysikalisches Elementarteilchen. In jüngeren Jahren habe ich das oft versucht, hat nicht geklappt, aber es war auf jeden Fall eine Motivation, ja, in die Naturwissenschaften und in die Physik zu gehen und den Sachen auf den Grund zu gehen. Ja, und das hat mich sehr stark geprägt in vielen Jahren, in dem, was ich später gemacht habe.
Das finde ich super spannend, weil eben dieses Warum hat man welche Schritte wie gewählt, das kommt ja in der Tat nicht wirklich zur Geltung. Cool, vielen lieben Dank für diesen Insight. Das war schon mal ein guter Blick hinter die Kulissen. Steigen wir mal ein bisschen tiefer in unser Thema ein. Wir haben natürlich ein bisschen Research im Vorfeld gemacht und ich hatte gesehen, dass du bei einer Veranstaltung von der Süddeutschen letztes Jahr über die KI-Chancenrepublik gesprochen hast. Was muss denn in Deutschland passieren, damit wir wirklich eine KI-Chancenrepublik sind?
Im Kern geht es darum, dass wir KI, wie ich das sage, umarmen, also nutzen, aufgeschlossen sind ohne naiv in Bezug auf die Risiken zu sein. Und das bedeutet, dass im Grunde in großen Unternehmen, in mittelständischen Unternehmen, bei Startups, aber auch generell Menschen, wir uns viel, viel, viel stärker damit praktisch auseinandersetzen müssen. Denn um Steve Jobs zu zitieren, KI ist wie eine Art Fahrrad für das Gehirn. Man fährt damit schneller, aber man muss es auch fahren können, damit man nicht umkippt. Und damit das nicht so abstrakt ist, lass mich mal so ein paar ganz praktische Beispiele aus dem Unternehmenskontext nennen, was das bedeutet. Bei der Deutschen Telekom zum Beispiel, wir bauen 2,5 Millionen Glasfaseranschlüsse pro Jahr. Und wir wären nicht in der Lage, das zu machen, weil es in Deutschland, bei uns in Europa, gar nicht so viel Planerinnen und Planer gibt. Und deshalb setzen wir Hightech-Autos ein, die fahren herum, nehmen die Bodenbeschaffenheit der Straßen auf, messen alles. Und eine KI erzeugt dann eine automatisierte Trassenplanung, die dann die Planer und Planerinnen nutzen können. Und dadurch sparen sie stundenlange Planungen und Vorortbegehungen. Vielleicht ein anderes Beispiel aus unserem Kontext. Unser Netz wird 19.000 Mal pro Minute angegriffen. Und ohne KI und automatisierte Mustererkennung wäre es sehr viel schwerer, das abzuwehren. Und vielleicht noch ein letztes Beispiel und dann komme ich zu der generellen Chance von KI. In den Vereinigten Staaten, wir nutzen Aufnahmen aus fest installierten 5G-Kameras in Wäldern, wiederum in Kombination mit künstlicher Intelligenz, um sehr früh Rauchentwicklung und Temperaturveränderungen zu sehen. Im Ergebnis führt das dann dazu, dass man Waldbrände viel früher erkennen kann und die Feuerwehr im Zweifelsfall halt die entscheidenden 20 bis 30 Minuten eher vor Ort ist, ehe das dann eine Katastrophe gibt. Und ich könnte jetzt so weitermachen. Worauf ich hinaus will, ist, es gibt bereits heute bei uns und vielen anderen Unternehmen so viele Beispiele für praktischen Nutzen von künstlicher Intelligenz, gerade auch Sprachmodellen, dass es gut ist, wirklich intensiv damit zu arbeiten und auch Menschen die Angst zu nehmen. Und du hattest ja gefragt, was muss insgesamt passieren? Ich glaube, insgesamt geht es darum, den Nutzen ja zu sehen, zu realisieren, es zu umarmen, ohne dabei naiv in Bezug auf Risiken zu sein oder die zu leugnen, nicht? Denn kaum eine Technologie fordert unseren ethischen Muskel auch so sehr heraus, wie das künstliche Intelligenz tut. Und diese Einstellung, die brauchen wir auf breiterer Front hier in Deutschland.
Das vereint uns auf jeden Fall. Das sehen wir bei Google überraschenderweise genauso. Auch wir möchten künstliche Intelligenz entmystifizieren und auch durchaus dafür Sorge tragen, dass eben wirklich die Chancen darin gesehen werden. Und umso wichtiger, dass wir auch über ein paar gute, sinnvolle, hilfreiche Beispiele eben reden, weil es gibt so viel tolle Sachen da draußen. Ich höre auch gerade tatsächlich zum ersten Mal von den Sachen, die ihr bereits bei der Telekom macht, finde ich wirklich super beeindruckend. Ich glaube, das müssen wir auch ein bisschen mehr nach außen tragen. Insofern schon mal danke, dass wir heute darüber hier sprechen können. Insgesamt war ja 2023 KI wirklich das allumfassende Hypewort, das wirklich überall vorkam. Wie blickst du darauf? Geht das in 2024 so weiter?
Meine Sicht ist, wir werden erleben, dass wir aus dem Hype immer mehr in Richtung einzelner, konkreter Anwendungen kommen, die Nutzen stiften. Und dass wir neben den großen Sprachmodellen auch eine Vielzahl von kleineren Modellen sehen werden, die viel spezifischer sind. Zum Beispiel, wir nutzen die Sprachmodelle auch, um unseren Chatbot für den Kundenservice oder auch für Kundinnen und Kunden im direkten Zugriff, um besser Fragen beantworten zu können. Also ich denke, was wir sehen werden, dass die Erwartungen von Kundinnen und Kunden, aber auch Mitarbeitenden darin, wie man Informationen findet und zur Verfügung gestellt bekommt, sich weiter ändern werden. Und das wird sich in ganz viele unterschiedlichste, auch sehr spezialisierte Anwendungen ergießen. Also insofern glaube ich, KI wird die Art, wie wir arbeiten und leben, sehr nachhaltig verändern. Und es wird mehr, wie das immer mit neuen Technologiezyklen der Fall ist, in praktische Anwendungen gehen und sich etwas aus dieser reinen Hype-Phase herausbewegen. Was auch gut ist.
Das glauben und hoffen wir auch, dass es wirklich eben greifbarer wird und wirklich eben alle Personen auch in ihrem, sei es Arbeitsalltag, sei es persönlichen Alltag, eben wirklich Erfahrungen damit machen, wie diverseste Tools von Sprachmodellen eben, ja, das Leben und die Aufgaben, die man eben so hat, einfach ein bisschen einfacher darstellen. Wir reden ja jetzt schon sehr viel über Mitarbeitende, über Kunden, für die das Ganze natürlich nützlich sein soll. Und ihr verfolgt bei der Telekom ja einen sogenannten Human-Centered-Ansatz. Das heißt, stellt den Menschen da auch wirklich in den Mittelpunkt. Was genau heißt denn Human-Centered Technology für dich?
Ich fange mal im Kontext von KI an. Die Deutsche Telekom war ja auch eines der ersten Unternehmen, die 2018 bereits Leitlinien für den Umgang mit KI formuliert hatte, ethische Leitlinien. Eine davon ist, dass die letzte Verantwortung immer ein Mensch haben muss. Ein weiteres Thema ist, dass transparent ist für Menschen und für Kundinnen und Kunden, ob du es mit einem Algorithmus oder einem Menschen zu tun hast. Praktisch führt das zu Dingen wie unser Projekt, wir haben das genannt Robust AI. Da hatten wir zum Beispiel herausgefunden, dass in einem unserer Länder bestimmte Tarife älteren Menschen nicht mehr angeboten wurden. Und dann haben wir gesagt, das geht nicht, das ist Altersdiskriminierung. Also haben wir den dann korrigiert. Das ist so dieses permanent Schauen, was kommt da raus und letzten Endes die Verantwortung beim Menschen zu lassen. Aber generell bedeutet Human Centricity, dass wir den Anspruch haben, Produkte und Technologie zu entwickeln, die Nutzen bringen und nicht beabsichtigt oder unbeabsichtigt Schaden zu produzieren. Und damit kommen wir zum kritischen Kern des Ganzen. Ja, ich nenne das so ein bisschen so ein Hippokratischer Eid für Entwickelnde. Das ist im Grunde das Commitment, Dinge zu machen, die Nutzen stiften und keinen Schaden anrichten. Ein anderes praktisches Beispiel bei der Deutschen Telekom ist unsere Kampagne gegen das im Grunde sorglose Teilen von Bildern der eigenen Kinder im öffentlichen Internet oder auf sozialen Medien. Wir haben in einer, wie ich finde, ziemlich ergreifenden Kampagne klargemacht, was das bedeuten kann in Bezug auf Deepfake und Missbrauch der Bilder. Und insofern immer wieder auch dafür zu sorgen, das, was ich anfangs sagte, dass man die Chancen nutzt, aber nicht naiv ist in Bezug auf Nebenwirkungen und Risiken. Und das ist das Commitment. Und ich nenne das Human-Centered Technology, also Technology, die Menschen dienen soll und nicht die das Gegenteil bewirkt.
Ja, da möchte ich euch auch nochmal ein ganz großes Lob aussprechen für die Kampagne, weil die war wirklich nachhaltig erfolgreich und ist nachhaltig auch in meinem Kopf geblieben. Immer dieses Bild der dann 18-Jährigen zu sehen und das nur konzipiert durch Bilder, die ihre Eltern hochgeladen haben. Also das zeigt ja indessen, was für eine Macht dahinter steht. Ja.
Ja.
Also wirklich eine sehr gelungene Kampagne.
Das war super scary und hat, glaube ich, viele erreicht, genau durch eben diesen Schockeffekt. Und ich finde es auch super, dass ihr auf der einen Seite eben wirklich auf den Nutzen guckt, auf der anderen eben auch auf die Aufklärung der Risiken, eben um diese Naivität vielleicht, wie du es so schön gesagt hast, da eben rauszunehmen. Wie macht ihr das denn bei euch intern im Unternehmen? Ja, gibt ja wirklich eine Vielzahl an Mitarbeitenden bei der Telekom. Habt ihr da ein spezielles Programm, wie ihr alle mit auf die AI-Reise nehmt? Oder wie geht ihr davor?
Es gibt mehrere Aspekte. Zum einen haben wir dieses Prinzip Privacy and Security by Design. Und das ist im Grunde die Operationalisierung von solchen Richtlinien in eine Produktentwicklung hinein, sodass bestimmte Anforderungen erfüllt sein müssen im Prozess der Produktentwicklung. Das haben wir schon seit einigen Jahren und das hat auch dazu geführt, dass diese ethischen Richtlinien für den Umgang mit KI da in diese Produktentwicklung hineingegangen sind. Das betrifft jetzt aber speziell die Gruppe der Produktentwickelnden. Was wir auch gesagt haben, ist, wir müssen unseren Mitarbeitenden den Zugang dazu erleichtern. Und deshalb haben wir uns vorgenommen, dass 70.000 Menschen, für die das hier in Europa relevant ist, tatsächlich Trainingsangebote erhalten und mittlerweile haben wir über 40.000 Menschen damit erreicht. Ein weiteres Format, was bei uns super gut angenommen wird, ist das sogenannte Lex-Format Learning with Experts. Dort sind einzelne Expertinnen und Experten aus unterschiedlichsten Disziplinen. Das kann sowas sein wie Leute, die sich mit KI im Netzwerk beschäftigen, hin zu denjenigen, die sich eher um Mitarbeitenden-Apps kümmern. Und die bieten online und auch vor Ort Möglichkeiten an für Menschen, sich anzuhören, was da passiert, aber auch jede Art von Frage an diese Experten und Expertinnen zu stellen. Das ist sozusagen ein bottom-up gewachsenes Learning-Format. Das haben wir. Und schließlich führen wir seit vielen Jahren Akademien durch, um Menschen weiterzubilden. Zum Beispiel vom Software-Ingenieur zum Data-Expert oder KI-Experten. Also die Deutsche Telekom ist ja ein Unternehmen, was sehr viel Zeit auch investiert in die Weiterbildung von Mitarbeitenden. Auch deshalb, weil es hier natürlich das Thema demografischen Wandel gibt und auch deshalb, weil wir ja nicht ein Unternehmen sind, was erst in den vergangenen Jahren entstanden ist und nur junge Mitarbeitenden hat. Wir sind ja gerade dadurch gekennzeichnet, dass wir eine sehr diverse Mitarbeitendenschaft haben aus allen Altersgruppen und den verschiedensten Ländern auch.
Mal kurz eine Rückfrage zu dem Lex-Format. Das sind quasi interne Mitarbeitende von euch, die sich eben als Experte anderen wieder zur Verfügung stellen.
Korrekt.
Super Idee.
Ja, total interessant, auch gerade hinsichtlich dessen. Gestern habe ich eine Nummer gehört, dass es kursiert ja immer wieder diese Angst davor, Jobs werden ersetzt. Gestern waren es irgendwie die Prognose, die in Davos herausgekommen ist, von 60% der Jobs, die in Gefahr sind. Und da ist ja auch ein Kernelement die Umschulung. Es sind ja nicht nur Jobs in Gefahr, sondern es wird auch neue Jobs geben. Und genau darauf zahlt ihr ja ein. Also einen tollen Job, den ihr da macht. Jetzt kommen wir mal zu dir. Wir haben ja anfangs gehört, du hast Physik studiert und das mit einer Passion und mit einer großen Leidenschaft für Technologie und Innovation. Und da liegt natürlich die Leidenschaft für KI nicht ganz so weit. Aber der Anteil der Frauen, die Physik studieren, liegt leider immer noch bei knapp 20%. Und Gleiches gilt auch für die Vorstandsetagen. Nun haben wir dich hier als Role Model, als sehr faszinierende Person, die auch andere animieren kann. Aber im Oktober 2023 meldete die Tagesschau, die Zahl der Frauen in Vorständen nimmt leicht zu, aber nur leicht. Was fehlt deiner Meinung nach?
Also, es hat sich ja in den vergangenen Jahren, um mal positiv zu starten, einiges geändert. Nicht? Als ich anfing im Vorstand der Deutschen Telekom vor 12,5 Jahren, war ich die einzige Frau. Mittlerweile haben wir 3 und es ist schon einiges passiert. Wichtig ist aber, dass wir in allen Bereichen, also in allen Funktionen, bei den Berufsanfängerinnen, im mittleren Management, dass letzten Endes dieses Thema in allen Bereichen die entsprechende Aufmerksamkeit hat. Und gerade in einem Tech-Unternehmen haben wir die Herausforderung, dass in den technischen Jobs, du hast das angesprochen, auch heute noch, die Zahl der Studienanfängerinnen und Absolventen und Absolventinnen, gerade in Physik, Informatik, bei Frauen immer noch deutlich unter dem bei Männern liegt. Und dann hast du ja schon ganz am Anfang eine Herausforderung. Woran liegt das? In meinen Augen gibt es halt immer noch tief verwurzelte Vorurteile, die teilweise schon im Kindergarten und in den Schulen, insbesondere in der Mittelstufe während der Pubertätszeit entstehen, wo dann diese naturwissenschaftlich-technischen Bereiche oftmals als unattraktiver bewertet werden. Also diese Vorurteile in Bezug auf Mathematik, Technik und Naturwissenschaft, die müssen wir hier gerade in Deutschland halt auch noch stärker überwinden. Und wir jetzt als Unternehmer und Unternehmerinnen dafür sorgen, dass das wirklich auch attraktiv wird. Also wir arbeiten ja auch hier mit der Initiative Femtech zusammen, wo junge Damen während der Promotion oder im Masterstudiengang hier bei uns ganz spannende und auch anderen Unternehmen spannende Projekte machen können. Zum Beispiel zum Thema Energieeffizienz von Antennen oder ethische Leitlinien von KI. Vielleicht eine letzte Anmerkung noch, was wir festgestellt haben. Frauen und Mädchen, gerade in den technischen Bereichen, sind noch stärker inspiriert von dem sogenannten Purpose auf Neudeutsch, von dem Sinn dessen, was man tut. Und insofern haben wir festgestellt, gerade diese Verbindung zwischen Human Centricity und Technologie, gerade die Verbindung zwischen Nachhaltigkeit Technologie ist etwas, was vor allen Dingen auch junge Frauen inspiriert. Also ich glaube, wir müssen mehr so den Sinn von Technologie in den Vordergrund stellen und mehr Rollenmodelle auch haben und so sagen, wow, das ist geil, das macht Spaß. Ja.
Ja.
So, wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, war es ja auch in diesem Fall mein Papa, der mich inspiriert hat mit so tollen Ideen über Quantenteilchen, übers Weltall. Das fand ich wow, faszinierend. Und ich glaube, diese Begeisterung, dieses Leuchten in den Augen, wenn man über die Möglichkeiten von Naturwissenschaften und Technologie spricht, ja, für uns Menschen, das müssen wir irgendwie alle noch besser rüberbekommen.
Also diese Begeisterung hast du auf jeden Fall noch sehr, sehr stark inne.
Die Neugier ist so ein entscheidender menschlicher Zug. Und ich glaube, den größten Fehler, den man machen kann, ist, jungen Menschen vorzugeben, wofür sie sich zu interessieren haben. Letzten Endes, auch gerade jetzt im Zeitalter von maschineller Intelligenz, ist jetzt gar nicht so entscheidend, hier ein Tech-Nerd für dieses oder jenes zu sein, sondern die Fähigkeit zu kritischen und empathischen Denken. Das ist das, was uns Menschen ausmacht. Und ich glaube, maschinelle Intelligenz fordert uns als Menschen im besonderen Maße heraus. Einmal in Bezug auf mehr Demut, zum anderen aber auch in Bezug auf Mut. Und zwar genau dieser Mut zum kritischen und zum empathischen Denken. Ich hatte das bei dem DLD-Event auch kurz geschildert, weil ich es gelernt habe von Anthropologen. Der Unterschied zwischen einem menschlichen Säugling im Alter von 9 Monaten und Babys von Primaten ist, dass das menschliche Kind mit 9 Monaten anfängt zu erkennen, dass so wie sie oder er es die Welt betrachtet und auf Menschen und Gegenstände schaut, das genauso ist wie eine enge Bezugsperson, Papa und Mama das tun. Das heißt, mit 9 Monaten sind wir in der Lage, uns empathisch in eine andere Person hineinzusetzen, unsere eigene Perspektive, die des anderen zu nehmen. Das heißt, wir lernen durch Connections zu Menschen. Wir lernen durch Empathie, durch Emotion und nicht indem Milliarden Datensätze in unseren Kopf getrichtert werden und wir dann raten, was die statistisch relevante Aussage als nächstes ist. Und ich glaube, diese Fähigkeit des Menschen, des neugierigen Lernens, des empathisch miteinander verbunden sein, eine Absicht zu haben, Liebe zu empfinden, das ist großartig. Und wenn uns das klar wird, ist auch klar, in welche Richtung wir eher Bildung, ja, Zuwendung gestalten müssen. Ja, ich denke, die maschinelle Intelligenz könnte dazu führen, dass wir uns dieser spezifischen menschlichen Eigenschaft mehr bewusst werden.
Ja, einen sehr interessanten Aspekt. Erinnert mich auch an eine Aussage von Kai-Fu Lee, auch einem der Risikoinvestoren für KI, der sagte, das lasst die Maschine sein und lasst den Mensch den Menschlein. Nur so werden wir in der Zukunft auch die Welt in was Gutes oder zu was Gutem entwickeln können.
Sehr guter Satz, genau.
Das hat mich auch sehr maßgeblich geprägt. Und eine Sache interessiert mich noch, weil du hast gesagt, du hast natürlich eine große Neugierde, die in dir steckt und die du auch uns jetzt in den Aussagen immer wieder hervorgebracht hast. Wie stillst du denn deine Neugierde, gerade für KI? Das gibt ja so viel, was man lesen kann, was man hören kann. Wie informierst du dich über die aktuellen Geschehnisse, die ja schon fast täglich eigentlich überholt sind?
Ja, also zum einen, durch meinen Job bin ich natürlich viel zusammen mit Menschen von großen Technologieunternehmen, Start-ups, Partnerunternehmen in der ganzen Welt, mit denen ich regelmäßig spreche, um zu verstehen, was wird dort denn gedacht? Was ist dort das Letzte? Also bei mir entsteht das extrem stark im Austausch mit Menschen aus der Tech-Branche. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gehe ich aber auch gerne hier bei uns in die Shops oder in den Callcenters, um zu verstehen, was denn die praktischen Probleme der Gegenwart sind, um wieder diese Brücke da zu bauen. Ja? Dann mag ich selber unser Format Lex Learning from Experts zusammen mit T-Mobile in den Vereinigten Staaten haben wir unsere T-Challenge, wo wir sagen, das hier sind bestimmte Herausforderungen. Liebe Startup-Unternehmen, liebe Unis auf der ganzen Welt, welche Lösungen habt ihr dafür zu bieten? Wir haben viele Menschen über Gesamteuropa, in Israel und Amerika, die immer damit beschäftigt sind, zu gucken, was ist denn gerade das Neueste und Aktuellste, was an Unis passiert. Und ich muss zugeben, ich unterhalte mich auch sehr, sehr gern mit Menschen, die nicht unmittelbar aus der Tech-Industrie kommen und mache dazu auch Projekte. Eines der jüngsten war ein Projekt, was wir mit der Universität der Künste in Berlin gemacht haben. Da haben wir uns angeschaut, was entsteht an der Schnittstelle zwischen Kunst und Technologie. Und da war eine ganze Reihe von Künstlerinnen und Künstlern, die neue Begriffe gefunden haben für bestimmte Trends, die passieren. Ja, das könnten dann auch so Dinge sein wie Phantom Bus. Also wenn manche Menschen das Gefühl haben, in ihrer Hose vibriert es, weil sie denken, dass das Handy das ist. Und dann haben sie 100 solche Begriffe gefunden. Ja? Also das war ein Projekt, was wir gemacht haben. Oder was mich auch sehr fasziniert hat, war ein Podcast, den ich mit Ferdinand von Schirach, dem Schriftsteller, machen durfte, der richtigerweise sagt, hier gilt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und natürlich gilt auch, die digitale Würde des Menschen ist und muss unantastbar sein und hatte daraus ein paar Forderungen abgeleitet. Also, to cut a long story short, durch das Verbundensein mit unterschiedlichsten Menschen in der ganzen Welt, die sich intensiv mit diesem Thema auseinandersetzen. Mal davon abgesehen, lese ich auch gerne. Aber ich hole mir meine Inspiration tatsächlich fast noch lieber in der Interaktion mit Menschen.
Ich finde das klasse, wie du die Mission der Telekom auch wirklich authentisch lebst. Also die Human Connection wird wirklich von dir im Alltag auch gelebt. Fasziniert. Danke.
Bitte.
Mir schwebt so viel im Kopf gerade rum. Phantom Buzz, auch wieder was Neues gelernt. Vielen, vielen lieben Dank für diese ganzen Insights, Claudia. Das war wirklich ein super Blick hinter die Kulissen und Access All Areas, den du uns hier dazu gegeben hast, was dich und die Telekom eben so umtreibt. Vielleicht nochmal zum Schluss zwei Fragen. Zum einen, hast du drei konkrete Tipps, die du unseren Hörerinnen mitgeben würdest, um sich im Bereich KI aufzuschlauen, wie sie eben daran gehen können, egal aus welchem Umfeld?
Also zunächst mal, wenn ihr in einem Unternehmen seid, verabredet euch zum Kaffeetrinken mit denjenigen, die besonders viel davon verstehen und bittet darum, dass sie es erklären. Zweitens, es gibt eine Reihe von sehr interessanten Podcast-Formaten dazu. Zum Beispiel auch die Deutsche Telekom hat eins zum Thema AI People. Würde ich übrigens empfehlen, da sprechen wir über dieses Thema mit unterschiedlichsten Personengruppen. Ich war ja am DLD mit dem Azim Azar, der über Exponential Technologies super spricht und auch sehr gut darstellt, was das für Menschen bedeuten. Also diesen Kontext zwischen Mensch und Technologie. Es gibt da einige richtig gute Newsletter oder euer Podcast jetzt. Ich hoffe, der trägt jetzt auch dazu bei, dass Menschen begeistert sind und sich weiterbilden. Aber ich würde trotzdem empfehlen, sich jemanden zu greifen aus dem eigenen Umfeld, der es versteht und sagt, lass mal Kaffee trinken gehen. Kannst du mir das mal zeigen?
Es kann so einfach sein, ne? Also wirklich, ja. Super, super Tipp. Aber eben, das, was so nahe liegt, sieht man ja tatsächlich häufig gar nicht mehr. Insofern vielen lieben Dank für diesen Impuls. Und als nächste Gästin werden wir die liebe Astrid Herrmann, die CFO von Beiersdorf, begrüßen dürfen und werden mit Astrid über das Thema Corporate Culture und den Einfluss von Kultur sprechen. Welche Frage würde dich denn da interessieren? Welche Frage würdest du gerne Astrid stellen?
Ich würde sagen, ein Finanzbereich steht ja häufig für Risikomitigierung, Stabilität und Verlässlichkeit. Insofern wäre meine Frage, Sie als Finanzvorständin, was sind Ihre praktischen Ideen, auch mehr disruptive Innovationen zu begleiten und zu helfen, den Kulturwandel zu gestalten und vielleicht sogar auch zu beschleunigen.
Ich glaube, die Frage wird sie super finden und ich bin mir sicher, da hat sie auch ein paar coole Antworten drauf. Ich weiß, dass sie da durchaus einiges auch angeht bei Beiersdorf. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Claudia. Das hat riesen Spaß gemacht mit dir.
Ja, ganz genau, auch von meiner Seite. Vielen Dank, Claudia. Und es war eine Ehre und wir haben wirklich viel dazugelernt.
Auch vielen, vielen Dank für die Einladung und ich wünsche euch ganz viel Erfolg und Inspiration mit eurem Podcast.
Danke, Claudia.
Vielen lieben Dank.
Tschüss.
Tschüss.
Was für ein Auftakt-Talk, was für ein Feuerwerk an Inspiration mit KI-Bezug. Liebe Claudia, da hast du mächtig vorgelegt. Danke für die Offenheit. Meine drei Key Takeaways zum Umgang mit künstlicher Intelligenz von Claudia würde ich einmal kurz für euch zusammenfassen. Mir haben nämlich drei Sachen besonders gut gefallen. Das erste ist das Fahrradbild zu KI. Es müssen wirklich alle wissen, wie man damit fährt, um nicht umzufallen. Und wenn ihr euch hier aufschlauen wollt, gibt es super Trainings von Einstieg bis Experte in KI, beispielsweise von Google Cloud online verfügbar. Einfach AI Training Cloud googeln und da findet ihr super Angebote. Das zweite, was ich mitnehme, ist die Lex-Initiative Learn with the Expert, wo jeder im Unternehmen, egal zu welchem Thema, sein Wissen teilt. Sowas Ähnliches haben wir auch bei Google mit den G2G-Coaches. Und vielleicht wollt ihr ja direkt, nachdem ihr euch selbst KI-fit gemacht habt, mit eurem neu erworbenen Wissen glänzen und eure KollegInnen ebenfalls aufschlauen. Und das dritte, was ich mitnehme, und wirklich, das mache ich direkt am Montagmorgen, ist der wunderbare klassische Kaffeeschnack. Denn in jedem Unternehmen gibt's bestimmt jemanden, dessen Passion neue Technologien sind. Unterhaltet euch mit diesen Leuten und vielleicht kommt ihr gemeinsam auch auf einen richtig guten KI-Use-Case, der euch euren Arbeitsalltag leichter macht und den ihr initiieren könnt. Wir sind gespannt.
So, und damit sind wir auch schon am Ende der ersten Folge. Die Zeit rast. Ein großes Danke an alle, die hier reingehört haben. Empfehlt den Podcast im Freundeskreis gern weiter und schickt uns bitte euer Feedback, beispielsweise auf LinkedIn oder hinterlasst eure Kommentare. Wir wollen unbedingt wissen, was euch gut gefallen hat und was wir noch besser machen können. Auch wir sind ja hier, um zu lernen. Danke und bis zur nächsten Folge in 2 Wochen.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.